ARD.
Neue Regeln für die Biotonne. Das müsst ihr beachten, sonst wird der Müll nicht abgeholt.
Zu wenig Freiwillige im Ehrenamt. Ihr habt uns eure Erfahrungen geschrieben.
Und Feiertage abschaffen, damit es der Wirtschaft besser geht. Bringt das was?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen, sagen Philipp Lacomi und Tanja Haustetter heute am Mittwoch, dem 30. April.
Guten Morgen.
30. April, das heißt, morgen ist der 1. Mai und das heißt Feiertag. Und
yes.
Für viele gibt es bestimmt ein schönes, langes Wochenende. Aber am 1. Mai ändern sich auch mal wieder ein paar Sachen in Deutschland. Und wir wollen da heute vor allem auf die Biotonne gucken.
Da werden die Regeln nämlich strenger. Der Biomüll muss ab morgen laut Gesetz besser getrennt werden. Da sind oft noch so Sachen drin wie Kunststoffe, Glas und Steine, die da eigentlich nicht reingehören.
Ja, und in den neuen Regeln steht, in der Biotonne darf nur noch 1% Zeug drin sein, das da nicht reingehört. Jetzt landet wohl noch bis zu 5% falscher Müll in der Biotonne.
Das kann ich nicht verstehen. Also ich meine, wir machen doch so lange eigentlich schon Vertrennung von diesen Sachen. Ne?
Ich finde das schlimm, weil es ist so klar, vor allem bei Plastik. Also man weiß das.
Also manchmal lässt sich das kaum vermeiden, aufgrund des Designs der Verpackung oder der Biosachen, die auch oft eingeschweißt sind und so. Da hast du manchmal eben kleinere Kunststoffreste drin. Das ist sicherlich nicht die Regel, aber das passiert gelegentlich.
Ja, und Plastik ist tatsächlich auch das Hauptproblem. Mit den neuen Regeln soll deswegen erreicht werden, dass noch weniger Mikroplastik beim Kompostieren in die Böden gelangt und damit dann auch in den natürlichen Kreislauf.
Ja, und offenbar herrscht auch noch ein bisschen Verwirrung, was jetzt in die Biotonne darf und was nicht. Deswegen hier nochmal in kurz, das darf Gemüse- und Obstabfälle, Eierschalen, Tee- und Kaffeefilter, Gartenabfälle und Schnittblumen, in kleinen Mengen auch Laub, Baum- und Grünschnitt und auch kleine Mengen an Zeitungspapier oder Küchentücher sind erlaubt.
Ja, und das hier gehört nicht in die Biotonne. Gekochte oder verschimmelte Speisereste, muss ich ehrlich gesagt schon sagen, halte ich nicht so ganz ein.
Mhm.
Außerdem Katzenstreu, tierische Exkremente, Zigarettenkippen und Asche, Plastiktüten, relativ logisch, behandeltes Holz, Hygieneartikel, alles, was nicht verrottet, beispielsweise Steine oder Kunststoffe und Flüssigkeiten.
Flüssigkeiten, okay, wer kippt die rein? Aber gut, was mich bei der Recherche überrascht hat, ist, dass Biomülltüten in der Regel nicht in den Biomüll dürfen. Fast 90% der Müllentsorger wollen die nicht da drin haben. Das hat mich total gewundert, weil die kauft man ja eigentlich extra, weil die kompostierbar sein sollen.
Ja, das Problem scheint aber zu sein, die verrotten zu langsam. Und es gibt Plastikteilchen, die sich nicht zersetzen und dann halt weiter als Mikroplastik im Kompost bleiben, sagt auch Henning Wilkens von der Abfallsammlung in Magdeburg.
Die werden auch irgendwann sich zersetzen, allerdings nicht in der normalen Rotte, die eine Kompostierungsanlage braucht. So. Also wir werden da immer Reste behalten. Mhm. Ja, und darum ist es halt einfach auch besser, wenn wir statt dieser Beutel ganz normale Papierbeutel nutzen oder einfach den Bioabfall lose in die Tonne geben.
Ja, alternativ könnt ihr euren Biomüll auch in Zeitungspapier sammeln und dann in die Biotonne schmeißen. In kleineren Mengen ist das ja okay, wie wir gerade gelernt haben in der Auflistung.
Ich muss ja sagen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und will ja jetzt keinen beschuldigen oder so, aber da habe ich zumindest früher alles Mögliche im Biomüll gesehen. Und da kann man sich schon fragen, wie wird das denn in Zukunft kontrolliert?
Ja, teilweise guckt die Müllabfuhr einfach in die Tonnen rein. Wenn da dann erstmal 10 Plastiktüten oder so drauf liegen, dann ist ja relativ klar, dass das jetzt nicht richtig ist. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Metalldetektoren in den Müllwagen, die dann piepsen, wenn Metall in der Tonne ist.
Und es gibt noch was technisch Feines. Manche Müllwagen haben sogar Kameras, die die geöffneten Tonnen kurz vor dem Auskippen fotografieren. Und das Foto wird dann mit künstlicher Intelligenz sofort ausgewertet. So beschreibt das auch Müllwerker Kai Petroff aus Reutlingen in der Nähe von Stuttgart.
Das ist sozusagen neu. Wir müssen jetzt immer einen Deckel aufmachen. Dann kontrollieren wir es erstmal mit dem Auge. Und seit kurzem erfassen wir jetzt sozusagen die ganzen Fremdkörper durch Kamerasysteme, Sensoren und durch unsere Augen. Also alles, was nicht mit Biomüll zu tun hat, darf man sozusagen nicht mehr in die Tonne werfen. Kommt schon immer mal wieder vor, dass zum Beispiel Holz drin ist oder halt viel Plastik. Ja, das ist halt schlecht.
Ja, da wird ein feines Auge drauf geworfen. Kontrollen gibt es also auch heute schon, wie wir jetzt hören. Mit den neuen Regelungen werden die aber bestimmt nochmal deutlich häufiger.
Und wenn man den Müll dann nicht ordentlich getrennt hat und erwischt wird, kann es Bußgelder geben. Und zwar bis zu 2.500 Euro. Aber wahrscheinlich gibt es erstmal eine Verwarnung.
Weitere Konsequenz könnte sein, dass Tonnen, die zu viel anderen Abfall mit drin haben, einfach nicht mitgenommen werden. Und dann müssen wir selber ran und durch den Müll durchwühlen und nochmal richtig trennen. Das
schön.
Ist an warmen Sommertagen, glaube ich, irgendwie so absolute Hauptstrafe. Also für mich auf jeden Fall Ja, absolut schrecklich.
Für mich auch. Oder die Tonne wird dann ein anderes Mal mit dem Restmüll mitgenommen. Das kostet dann aber extra und die Kosten müssen Eigentümer oder Vermieter selbst zahlen. Schon wieder eine Frage, die ich mir dann stelle, wie das bei uns funktionieren soll in unserem Mehrfamilienhaus. Da wird die Tonne schon mal einen Tag früher rausgestellt und dann, habe ich schon selber gesehen, gibt es irgendwelche Honks, die mit ihrer McDonald's-Tüte vorbeilaufen und die da einfach reinwerfen. Also will ich ja nicht bezahlen, ne? Ja, sehe mich das schon in die Tonne klettern.
Nachtdienst vorm Haus.
Schläg mich auf die Lauer.
Vielleicht am Schluss noch ganz kurz, warum gibt es jetzt eigentlich so viel Gewese um den Biomüll? Weil der wichtig ist. Der Müll aus der Biotonne wird nämlich entweder kompostiert, da können aus 1000 Kilogramm Biomüll so um die 500 Kilogramm Kompost werden und dann als Dünger für Pflanzen verwendet werden. Oder er kann zu Biogas umgewandelt werden, der Müll. Dann kann daraus Strom und Wärme gewonnen werden, hat also auch Nutzen für die Umwelt, was wir da machen.
Wir haben euch in der letzten Woche in unseren Kurznachrichten erzählt, dass im Zivil- und Katastrophenschutz Ehrenamtler fehlen. Also zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr, THW und so weiter. Und das ist ein Thema, das euch offenbar richtig bewegt, denn ihr habt uns dazu geschrieben. Deswegen wollen wir heute nochmal ausführlicher drauf gucken.
Erstmal nochmal kurz zum Hintergrund. Es engagieren sich zwar immer noch gleich viele Leute ehrenamtlich im Zivil- und Katastrophenschutz, aber es gibt inzwischen deutlich mehr Bedarf an Leuten.
Genau, der höhere Bedarf entsteht, weil es durch den Klimawandel mehr Extremwetter gibt, wie Stürme, Starkregen, Überschwemmungen oder Dürreperioden. Das sagt eine Studie des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Bilder vom Ahrtal, wo ganz viele Ehrenamtliche im Zivil- und Katastrophenschutz geholfen haben.
Ja, Beispiele für Zivil- und Katastrophenschutz sind übrigens zum Beispiel Deutsches Rotes Kreuz, DLRG, also die Rettungsschwimmer unter anderem und das Technische Hilfswerk und die Freiwillige Feuerwehr haben wir ja gerade eben schon genannt. Insgesamt engagieren sich fast 1,8 Millionen Menschen ab 18 Jahren ehrenamtlich in diesen Organisationen.
Und trotzdem braucht es noch mehr Leute. Dazu hat sich zum Beispiel Andreas Lerck bei uns gemeldet. Er ist Vorsitzender der DLRG Oppenheim. Das liegt am Oberrhein in Rheinland-Pfalz. Und er sagt, sein Verein hat ziemliche Nachwuchssorgen. Die Menschen würden sich vor allem nicht auf Dauer binden wollen.
Man sieht ja, dass dann Leute sich vielleicht mal kurzfristig ehrenamtlich engagieren, wenn es zum Beispiel, es gibt bei uns eine Organisation, die eine Ukraine-Hilfe macht, dann gibt es Leute, die arbeiten da mal ein halbes oder ein ganzes Jahr mit, aber sich eben langfristig verpflichten wollen, so ist mein Eindruck immer weniger Leute.
Andreas meint, das liegt auch daran, dass es immer mehr Gewalt gibt gegen Rettungskräfte, Ehrenamtler und andere. Das macht diese Arbeit einfach auch weniger attraktiv, sagt er. Ja. Und das kann auch Benedikt Senne bestätigen. Der arbeitet als ehrenamtlicher Sanitäter in Niedersachsen und er beschreibt einen Angriff, den er selbst letztes Jahr erlebt hat.
Die Konsequenz für mich war, dass ich mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gekommen bin und quasi ein Aufprall-Trauma in der Schulter hatte.
Ja, Benedikt war danach 2 Wochen krankgeschrieben, musste 6 Wochen Physio machen. Wahnsinn. Also das kann sich dann sehr, sehr lange ziehen.
Nochmal extra schwer ist es offenbar, Leitungspositionen zu besetzen. Also zum Beispiel das Ehrenamt, was Andreas Lerck jetzt als Vorsitzender der DLRG Oppenheim macht, wie wir gerade gehört haben. Ne? Andreas wird in 2 Jahren 60 und würde dann eigentlich gerne aufhören. Aber es ist super schwierig für ihn, andere dafür zu begeistern. Mhm.
Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir sind im Zivil- und Katastrophenschutz dringend auf Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen angewiesen, aber es gibt zu wenig Leute, die das machen wollen. Die Frage ist jetzt natürlich, was muss sich also ändern?
Was sich die meisten wünschen, ist, dass sich das Ehrenamt besser mit dem Beruf vereinbaren lässt. Da gibt es auch teilweise schon Maßnahmen, zumindest was Geld angeht. Beim THW ist es zum Beispiel so, dass ihr trotzdem euer Gehalt bekommt, auch wenn ihr bei der Arbeit fehlt, weil ihr zum Beispiel zu Einsätzen geschickt werdet. Den Ausfall übernimmt dann das THW und zahlt es eurem Arbeitgeber nämlich zurück.
Ja, das ist zumindest ja schon mal ein Anfang. Mhm. Weiteres Thema ist auch die Förderung von privaten Hilfsorganisationen. 2021 waren nur 8% von deren Einnahmen öffentliche Fördergelder. Die wichtigste Einnahmequelle für die Vereine sind nach wie vor halt Mitgliedsbeiträge.
Und Andreas von der DLRG hat noch eine andere Idee, wie das Ehrenamt attraktiver werden könnte.
Wenn zum Beispiel jemand, der sich lange in einer Freiwilligen Feuerwehr oder bei der DLRG oder vielleicht auch in einem Sportverein als Trainer lange engagiert, dass der zum Beispiel für dieses Engagement Rentenpunkte anerkannt bekäme, dann wäre das so eine Fördermöglichkeit, die der Staat, wenn er denn will, relativ einfach eben aufsetzen könnte, um eben zu sagen, wir geben dir als Ehrenamtler was zurück.
Ja, spannende Idee. Heißt aber in dem Fall, die Bundesregierung müsste auf jeden Fall ran. Wir haben mal geschaut, was da so im Koalitionsvertrag zum Ehrenamt steht. Es soll zum Beispiel zum ersten Mal eine Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt geben. Das lässt ja zumindest hoffen, dass die neue Bundesregierung das Thema wirklich auf dem Schirm hat und vielleicht auch was ändern will.
Jawohl.
Unsere Kurznachrichten.
In Spanien sind bei dem massiven Stromausfall, über den wir gestern gesprochen haben, 3 Menschen gestorben. Ein älteres Ehepaar und ihr Sohn haben einen Notstromgenerator angemacht, um Strom für ein medizinisches Gerät zu haben. Die Abgase von dem Generator haben sich im Haus verteilt, ohne dass sie das bemerkt haben. Und daran sind die 3 dann erstickt.
4 Finanzämter in Nordrhein-Westfalen testen jetzt eine neue KI. Bielefeld, Brühl, Hamm und Lübbecke sollen damit als Vorreiter für ganz Deutschland dienen. Vereinfacht gesagt soll die Software so einfache, normale Steuererklärungen checken und auch abschließen, wenn da nichts Besonderes drin ist. Damit hätten dann wiederum die Finanzbeamten mehr Zeit für komplizierte Fälle.
In Bayern und Thüringen werden 2 beliebte Strecken jetzt für Motorradfahrer gesperrt. Die Behörden schreiben in beiden Fällen, da gab es zu viele Unfälle mit Motorrädern. Für die warmen Monate machen wir die Strecken für Motorräder zu. Behörden können das auch anordnen, wenn Anwohnern die Motorräder zu laut sind.
In einem Museum in Rotterdam in den Niederlanden soll ein Kind ein Gemälde beschädigt haben. Das Bild ist von dem US-amerikanischen Maler Mark Rothko und ist 50 Millionen Euro wert. Der Schaden ist wohl nur oberflächlich und kann restauriert werden. Das Museum sucht jetzt die richtigen Leute für die Restaurierung. Ob die Eltern das dann bezahlen müssen, ist noch nicht klar. Wir haben vorhin drüber gesprochen, morgen ist bundesweiter Feiertag, Tag der Arbeit. Aber die Frage ist, bleibt das auch so? Es gibt nämlich die Diskussion, einen Feiertag zu streichen zugunsten der deutschen Wirtschaft.
Genau, das soll unsere Wirtschaft nämlich ankurbeln. Und schon wenn ein einzelner Feiertag ein Arbeitstag wäre, könnte das Bruttoinlandsprodukt, also unsere Wirtschaftsleistung, um bis zu 8,6 Milliarden Euro steigen, heißt es. Das hat zumindest das Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln so berechnet.
Ja, wir gehen gleich mal drauf ein, ob das eine gute Idee ist. Davor aber mal kurz zur Einordnung. In Deutschland gibt es 9 nationale Feiertage, sowas wie Ostern und Weihnachten zum Beispiel, klar, oder halt den 1. Mai. Dazu kommen dann noch regionale Feiertage. Manche Bundesländer haben weniger. In Berlin, Brandenburg und Hessen kommt man zum Beispiel nur auf so 10 Tage insgesamt. In manchen Orten in Bayern sogar auf 14 Feiertage im Jahr. In Augsburg zum Beispiel, da gibt es im August das Hohe Friedensfest, was nur dort stattfindet.
Dann liegt es ja eigentlich nahe, dort vielleicht als erstes einen Feiertag zu streichen, ohne den jetzt Böses zu wollen. Für die deutsche Wirtschaft ist das ja. Ist nur die Frage, was die Augsburger davon halten.
Ich wäre dafür. Ja, wir haben ja sowieso schon zu viele. Ich muss ja sowieso jeden Tag arbeiten. Also einer mehr oder weniger spielt ja auch keine Rolle.
Nee, bin ich definitiv nicht der Meinung. Ich finde eher, dass es sich ein bisschen entschleunigen sollte.
Wie können wir es den Leuten doch, oder? Da kann man dann auch für die Familie was machen, in der Freizeitunternehmen. Ich würde sagen, das reißt nicht raus, der Tag.
Wir hören schon, nicht alle finden es jetzt so eine wahnsinnig pralle Idee, einen Feiertag zu streichen. Verständlich. Aber einige Wirtschaftsforschungsinstitute sehen das eben schon so, dass das eine gute Idee ist. Die sagen, es gehen immer mehr Leute in Rente, das kostet uns viel Geld und deshalb sollten wir mehr arbeiten.
Ja, und sie sagen, der Staat braucht das Geld gerade jetzt dringend. Union und SPD wollen das Land wieder auf Vordermann bringen, sagen sie selbst. Und das wollen sie mit einem Sondervermögen machen und das muss ja irgendwer bezahlen.
In Dänemark wurde das übrigens schon gemacht im letzten Jahr. Die haben einen Feiertag gestrichen, um mehr Einnahmen in die Verteidigung geben zu können. Da geht es den Berechnungen zufolge circa um so 400 Millionen Euro mehr Wirtschaftsleistung.
Und nicht nur dort, auch bei uns wurde schon mal ein Feiertag abgeschafft, und zwar der Buß- und Bettag, und das war 1995. Und damit sollte die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung finanziert werden.
Ein Bundesland hat es nicht gemacht, nämlich wir in Sachsen. Wir sind die Einzigen, die diesen Feiertag noch haben.
Die Aufständischen.
Gut für uns. Ja. Hier zahlen die Menschen aber auch einen höheren Beitrag in die Pflegekasse dafür. Also ist nicht alles Gold, was glänzt.
Ja, und man muss sagen, die Abschaffung des Feiertags in den 15 anderen Bundesländern hat auch gar nicht so viel gebracht. Die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung wurden seitdem trotzdem immer wieder erhöht.
Ja, scheint also etwas fraglich zu sein, ob es am Ende wirklich so einen großen Nutzen hat, wie das vorher ausgerechnet wurde. Im Fall des Buß- und Bettages war es halt nicht so. Und es ist auch nicht der einzige Grund gegen die Abschaffung des Feiertages. Gewerkschaften sagen, es braucht unbedingt Regeneration und Feiertage, damit Menschen dann halt auch wieder produktiv arbeiten können.
Und dann gibt es noch einen Kritiker der Idee, der wenig überraschen dürfte, und zwar die Kirche. Die Kirchen finden das gar nicht gut, weil viele Feiertage ja kirchliche Feiertage sind. Und da sagen die Kirchen, die sind für die Gemeinschaft da, die prägen unsere Kultur und Tradition, also Finger weg.
Finger weg von Weihnachten und Ostern. Genau. Ja, ist eine hitzige Debatte. Ist auch die Frage, welcher Feiertag dann dafür draufgehen müsste, in Anführungsstrichen. Das ist nämlich auch ziemlich relevant. Je nach Branche und Jahreszeit wird ja unterschiedlich viel erwirtschaftet, zum Beispiel auf dem Bau.
Ja, na klar. Ne? Da bedeutet ein arbeitsfreier Tag im Sommer viel mehr als im Winter. Da kann man ja eh nicht so viel bauen.
Nee.
Eine gute Nachricht gibt's zum Schluss. Der Feiertag morgen, der findet auf jeden Fall wie geplant statt. Da muss sich niemand Sorgen machen. Vielleicht habt ihr ja frei und könnt den Tag in der Sonne genießen. Wir gönnen es euch.
Wir werden es auf jeden Fall auch tun. Wir machen morgen auch eine kleine Pause. Ihr hört uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, gern mit euch.
Macht's gut. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.